für gewöhnlich, wenn es gut läuft, bringt jedes Elternteil etwas mit, was die andere nicht mitbringt und man fummelt da so eine gute goldene Mitte zusammen raus. Blöd ist immer, wenn man sich gegenseitig in die Extreme drückt. Das macht es häufig schwierig.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch Eure Fragen, dem Podcast-Talk, in dem es um eure ganz persönlichen Themen geht. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Ich freue mich sehr darüber, dass heute wieder Elke Schicke an meiner Seite ist. Sie ist Diplompsychologin und systemische Therapeutin. Gemeinsam werden wir heute wieder über eine der Fragen sprechen, die ihr uns gestellt habt. Hallo Elke!
Guten Tag, guten Morgen, was ist das hier für Wetter?
Wir haben uns eigentlich geschworen, nicht über das Wetter zu reden.
Ja, aber wir sitzen hier in der prallen Sonne.
Wir kochen ab. Das ist wahrscheinlich jetzt in dieser Herbstfolge nicht mehr so nachvollziehbar und jeder sehnt sich danach wieder, aber es ist echt übel.
Ja?
Ja, wir halten uns aus. Unser Kopf kocht, aber wir haben dann auch ein richtig spannendes Thema, wie ich finde. Ich freue mich auf das. Ich freue mich richtig. Das Thema ist unterschiedliche Erziehungsstile und ich habe mich so gefreut über die Mail, weil ich es kenne. Ich habe gerade dich gefragt, du kennst es auch. Und ich finde, also ich ehrlich gesagt frage ich mich, wer es nicht kennt, vielleicht Alleinerziehende. Und ansonsten würde ich sagen, ist es ein Dauerbrenner.
Alleinerziehende sind ja noch mal mehr damit konfrontiert, dass alles anders machen und ihnen ins Geschäft plappern.
Ah, ja. Ich lese mal die Mail vor. Hallo ihr Lieben, ich verfolge euren Podcast schon seit einigen Jahren und lerne immer noch dazu. Vielen
wir
Dank
alle.
Euch. Wir auch, auf jeden Fall. Nun habe ich auch ein Thema, bei dem ich nicht so recht weiter weiß. Ich erinnere mich noch an die Folge zurück über unterschiedliche Erziehungsstile bei Partnern und dass man sie auch ein Stück weit akzeptieren muss. Mein Mann beschäftigt sich im Gegensatz zu mir so gar nicht mit Erziehung. Er macht einfach so, wie er denkt.
Falls er denkt. Okay, Entschuldigung.
Er scheint zu denken, dass er denkt. Dabei verwendet er, denke ich, ziemlich viel von dem, was er noch von seinen Eltern kennt. Er meint beispielsweise immer, dass unsere Kinder, 5 und 2 Jahre alt, für Fehlverhalten bestraft werden müssen, selbst für Kleinigkeiten. Ich finde diesen Ansatz total gestrig und versuche eher über Motivation und Regeln ein positives Verhalten zu erzeugen. Auch sollen die Kinder nicht widersprechen, er verbietet ihnen den Mund und sie sollen innerhalb von Sekunden das machen, was er vorgibt. Er wird dann schnell verbal grob und wenn sie nicht passend reagieren, verbannt er sie aus dem Raum oder bestraft sie eben und bringt die Kinder damit oft zum Weinen. Wenn ich es anspreche und ihm klar mache, dass diese Methoden nichts Positives bewirken, dann reagiert er beleidigt oder verwendet es gegen mich. Zum Beispiel, ich wäre nicht konsequent genug. Ich finde aber, man kann konsequent sein, ohne dass man die Kinder zum Weinen bringt. Ich habe es bisher vermieden, vor den Kindern etwas zu sagen, aber inzwischen kann ich nicht mehr den Mund halten und grätsche in die Situation, weil es mir so gegen den Strich geht und mir die Kinder leid tun. Sie lernen durch seine Ansätze ja auch nichts. Außerdem mag ich seine Ansätze auch nicht mehr mittragen und sie gegenüber den Kindern durchsetzen. Ich weiß, dass ich ihn damit vor den Kindern diskreditiere, was nicht gut ist, aber Gespräche, wobei eher Diskussionen bis Streits, danach haben bisher auch nichts geholfen. Außerdem denke ich mir, wenn ich nicht für sie einstehe, wer dann? Sie selbst sind ja noch zu klein dafür. Oder noch anders, als Mama muss ich doch für sie einstehen, auch wenn es gegen den Papa ist. Meine Frage, was soll ich tun? Ist es okay, wenn ich in der Situation dagegen halte? Oder bin ich hier auf dem völlig falschen Dampfer und sollte trotz allem versuchen zu akzeptieren, dass er nun mal anders denkt und handelt als ich? Und vor allem, was wäre aus Sicht der Kinder das Beste? Ich freue mich auf eine Antwort von euch. Bis dahin, Ahoi aus Stuttgart. PS, finde ich total süß. Nicht, dass der Eindruck entsteht, ich würde denken, ich mache selbst keine Fehler. Davon mache ich definitiv noch genügend. Du so sweet, oder?
Also, es ist ja schwierig und einfach. Mhm. Wenn man jetzt sich nur auf ihre Frage bezieht, was soll ich tun, dann würde ich entweder mit dem Papa zusammen diese Folge hören oder alternativ ihn unter den Arm klemmen und sagen, lass uns mal zu einer Erziehungsberatungsstelle gehen. Mhm. Das wäre das Erste, was ich machen würde. Aus Sicht der Kinder das Allerbeste wäre, die Eltern streiten sich nicht. Also ich finde ja schon, dass Eltern sich streiten dürfen, aber das Beste wäre, die finden einen Modus, wo sie sagen können, ich kann dich gut sein lassen. Mhm. So, die Mutter scheint einen Punkt gefunden zu haben, wo sie sagt, ich kann den nicht mehr gut sein lassen. Und dann finde ich es richtig zu sagen, jetzt muss was passieren. Es tut. Wenn ich dich nicht gut sein lassen kann, tut es mir nicht gut, es tut dir nicht gut, es tut unserer Ehe nicht gut, es tut unseren Kindern nicht gut. Und dann braucht es eine Intervention. Und das Schlechteste, was man tun kann, ist, wenn man etwas nicht aushalten kann, es trotzdem auszuhalten.
Sie hält es ja nicht aus, sie geht ja dazwischen in der Situation. Ja, aber was würdest du dazu sagen?
Damit ist sie ja nicht einverstanden. Genau. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei denen ist, aber ich, also sehr plakativ, halte aus, was der andere Erziehungsteil macht und halt die Klappe. Wenn es allerdings eine Grenze überschreitet, wo du denkst, das ist echt scheiße, dann bitte werde aktiv.
In dem Moment auch?
Naja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was da los ist. Aber also wenn ich jetzt dramatisch denke, dann würde ich sagen, auch in dem Moment.
Mhm.
Genau. Also es hört sich bei ihr jetzt nicht so an, als ob es irgendwie gewalttätig ist oder ne? Also verbal nicht freundlich, aber so, wenn ich Gewalt mitbekomme, dann Punkt.
Du meinst körperliche Gewalt?
Ja, gibt auch verbale Gewalt.
Aber das
Gewalt.
Scheint ja schon der Fall zu sein, ne?
Also, ich habe jetzt gehört, dass er streng ist, ne? Also ich kann, also da, wo verbale Gewalt anfängt, da haben wir alle sehr unterschiedliche Sensoren.
Ja.
Und auch unterschiedliche Familiensprachmuster. Mhm. Und gibt Familien, die benutzen Wörter, wo ich denke, ouch, die das aber untereinander okay finden, andere Sprachkultur geschenkt.
Ja.
Genau. Also ne, Grundregel da, wo ich Gewalt empfinde, Punkt, schreite ich einen fertig. Mhm. Da geht der Schutz der Kinder vor die Loyalität zum anderen Elternteil, in meinen Augen.
Mhm.
So. So scheint es da, also ich kann es jetzt nicht so richtig einschätzen, um ehrlich zu sein. Aber der Punkt, wo ich sage, ich kann dich nicht mehr mittragen, ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich mir Hilfe von außen holen würde.
Ja.
Und sagen würde, du glaubst mir nicht, ich glaube dir nicht. Lass uns doch mal zu Leuten gehen, die davon Ahnung haben.
Werbung.
Ein lieber Gruß an dich an dieser Stelle, die du oder der du hier gerade den Podcast lauschst. Wo auch immer du uns gerade zuhörst, danke, dass du unter all den vielen Podcasts, die es gibt, uns für deine kleine Alltagspause ausgewählt hast. Und weil Alltagspausen nicht nur für uns Großen unheimlich wichtig sind, sondern auch für die Kleinsten, haben wir heute einen richtig tollen Kinder-Podcast-Tipp im Gepäck für alle Kinder ab 2 Jahren. Und zwar den RBB-Podcast Mimi Sandmädchen, den ihr exklusiv in den ARD-Sounds hören könnt. Vielleicht kennt ihr schon den Sandmännchen-Podcast, der bei ganz vielen Familien, auch bei uns übrigens, mit all den schönen Gute-Nacht-Geschichten fest zur Abendroutine gehört. Und mit Mimi Sandmädchen gibt es jetzt auch für die kleinen Ruheinseln am Tag einen Podcast, der Kinder dazu einlädt, mitten in all der Reizüberflutung des Tages schönen, unaufgeregten Geschichten zu lauschen. Die Geschichten werden mit super angenehmen Stimmen, mit ganz zarten Soundeffekten und immer wiederkehrenden Figuren erzählt, die sich irgendwann wie Freunde und Freundinnen anfühlen. Die Hörspiele, die von Mimi mit Glitzersand aus dem Traumland hergezaubert werden, bieten den Kindern ruhige und lustige Momente, schöne Lieder zum Mitsingen und das Ganze in etwa 5- bis 7-minütigen Folgen, sodass auch ganz kleine Pausen in den Alltag eingebaut werden können und auch mal dabei helfen, kurze Wartezeiten zu überbrücken. Wir sind jedenfalls schon große Fans von Mimi, die Kindern richtig toll hilft, von einem langen Kita-Tag runterzukommen, ohne danach ins große Überreizungsmedienloch zu fallen. Hört mal rein in die Traumwelt von Mimi in ARD Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's auch schon weiter mit deiner kleinen Pause und dem Elterngespräch.
Wenn er sagt, das machen ja Leute häufig, die sagen, brauche ich nicht, bin ja nicht krank, ich weiß genau, was ich tue, dann würde ich immer darauf abheben und sagen, ich kann dir die Loyalität, die ich dir schenken möchte, nicht schenken. Ich wünsche mir, dass du mir zuliebe mitkommst. Es ist manchmal einfacher, sich dann irgendwo hinzubewegen.
Mhm.
Genau. Ich sage das bei Paartherapie, habe ich das häufiger. Das ein Teil sagt, ja, die andere Person möchte nicht mitkommen, weil sie findet, wir haben kein Problem. Ich sage dann immer, wenn in einer Partnerschaft ein Teil ein Problem hat, haben beide ein Problem.
Mhm.
Und ich würde mich wundern, wenn ein Teil sagt, ich bin unglücklich in unserer Beziehung und der andere Teil sagt, ich aber nicht, dann haben wir richtig ein Problem. Und das gilt ja da genauso. Ja. Sagen, also wenn wir das zusammen machen wollen und du mein Leid da drin nicht anerkennst, dann haben wir ein ganz anderes Problem, Liebling.
Stimmt. Da ist ja fehlender Respekt vor den Gefühlen der einen.
Genau, und ich finde, darauf darf man sich immer beziehen, zu sagen, ich als deine Partnerin oder ne, brauche deine Unterstützung darin, dass ich dir eine gute Partnerin oder eine gute Mitälterin oder was, wie keine Ahnung, ja, sein kann. Richtig.
Kann ich dich mal so als Therapeutin fragen, wie ist das denn in deinem Alltag? Also hast du das Gefühl, ohne da jetzt über einen Kamm scheren zu wollen, aber hast du das Gefühl, dass tendenziell eher Frauen sich Hilfe suchen, sich weiterbilden in psychologischen Themen.
Es ist ja, ja, wir sind so, wir ticken, ja, also wir sind ja auch so sozialisiert.
Ja.
Genau. Kann ich das so sagen? Wahrscheinlich kann man das über den Kamm scheren. Meine Erfahrung ist, ich treffe auf ganz, ganz, ganz viele Männer, die da sehr offen für sind und sich total gerne damit befassen. Auch auf viele Führungskräfte, die relativ weit oben auch ein hohes Interesse daran haben, zu verstehen, wie ticken Menschen, wie kann das hier gut funktionieren. Insofern, ja, wenn man es wahrscheinlich so in Prozentzahlen ausdruckt, würde ich dir recht geben, aber ich glaube, es nähert sich rasant an.
Ich glaube auch, dass es ein großer Unterschied ist, ob es um eine Führungskraft geht, die offen ist für, wie geht Führung in einem Unternehmen und so weiter, oder ob es um Erziehung geht.
Ja, aber da finde ich, nähert sich das auch rasant an. Ja. Ich finde auch, dass sich die Offenheit für die psychologische Seite des Menschlichen echt ganz, ganz stark in die Gesellschaft hin ausbreitet und gar nicht mehr so geschlechtsspezifisch ist.
Okay.
Also ich weiß schon, es gibt natürlich immer noch den Schlag Männer, die sagen, alles shit war Druck, ne?
Ja. Ja, so eine Unreflektiertheit mit der eigenen Kindheit auch, ne? Und ja, genau. Ich persönlich aus meinem persönlichen Umfeld auch so, die Männer, mit denen ich mich so unterhalte, habe ich schon das Gefühl, dass da ist mehr Selbstbewusstsein als Vater, als bei Müttern, dass sie das schon richtig machen, auch intuitiv. Also,
ja, aber das finde ich ja so schön.
Findest du das nur schön? Ich finde das manchmal auch ignorant.
Nee, ich glaube, was ich schön finde, ist, also ich weiß, was du meinst mit ignorant, aber was ich schön finde, ist mich zu sagen, ich bin genug. Ich bin deine Mutter, ich bin dein Vater und ich bin genug. Und wir beide kriegen das hin, wenn wir uns darauf einigen, uns zu mögen.
Ja.
Das andere, das Ignorante von mir wurscht, weil alle anderen denken, nach mir die Sintflut, ich werde wohl recht haben. Das hat was sehr Unangenehmes. Aber ich finde, das ist so häufig das, was ich an Vätern beobachte, dass die mit einer anderen Selbstverständlichkeit sagen, wir sind genug. Mhm. Und ja, du musst irgendwie mit dem Leben auseinandersetzen.
Aber macht man dann nicht auch viel eher die Fehler sozusagen, die die eigenen Eltern gemacht haben? Also wenn man sich so wenig auseinandersetzt?
Fehler machst du immer. Mhm. Genau. Und genauso könnte man sagen, dieses Überpsychologisieren, was wir jetzt mal also ganz grob den Frauen zuschreiben, ist auch ein bisschen Gagaballer. Mhm. Also hinter jedem Streit ein Trauma zu wittern, ist auch nicht ganz dicht. Also und natürlich, wie eigentlich ja nun leider immer, liegt es irgendwie so in der Mitte. Mhm. Und für gewöhnlich, wenn es gut läuft, bringt jedes Elternteil etwas mit, was die andere nicht mitbringt und man fummelt da so eine gute goldene Mitte zusammen raus.
Ja.
Blöd ist immer, wenn man sich gegenseitig in die Extreme drückt. Das macht es häufig schwierig.
Ha, wie passiert das? Also ist das so ein Automatismus, ja, weil man sich dann so aneinander so hoch...
Genau. Mhm. Also in der Paartherapie nennt man das ein Kollusionsprinzip. Gibt immer so coole Fachwörter, ne? Also mit Doppel-L, wer es mitschreiben möchte. Mhm. Also nennt man ein Kollusionsprinzip, das lässt sich ganz gut an meiner Tante und meinem Onkel festmachen.
Ja.
Also meine Tante, die immer total großzügig, geduldig und laissez-faire-artig durch die Welt gegangen ist. Eine zauberhafte Person. Und mein verknitterter, geiziger, strenger Onkel. Dann ist meine Tante gestorben. Und so ungefähr ein halbes Jahr später war mein verknitterter, geiziger Onkel süß, lieb, sozial engagiert, hat sich in die Familie eingebracht. Ganz großzügig. Genau kann man sagen, den Teil, den meine Tante besetzt hat, der war für ihn nicht mehr zugänglich. Also hat er, um das Gleichgewicht zu wahren, sich in das andere gesetzt. Und wenn er schon geizig und knitterig ist, ist sie noch großzügiger und lustiger geworden, was ihn dazu gezwungen hat, also wenn man sich wie so eine Wippe vorstellt, immer weiter nach hinten zu rücken.
Ja.
Bis man dann irgendwann scheinbare Gegensätze hat, weil das Verbindende so blass geworden ist.
Ja.
Und das ist sowohl in der Partnerschaft als auch in der Elternschaft wirklich gut. Also ich denke dabei immer daran, kennst du dieses Kinderspiel, wo man die Hände überkreuzt, zusammen sich anfasst und sich dann ganz doll im Kreis dreht?
Ja.
Genau. Und dadurch entwickelt man ja eine ganz starke Verbundenheit und eine Fixation aufeinander zu sagen, ich sehe dich, auch wenn du mein Gegengewicht bist. Aber wir haben uns im Gleichgewicht. Und wir drehen jeder mal auf die andere Seite. Und so ist das, finde ich, ein schönes Ansinnen für Eltern, sagen, unsere Unterschiedlichkeit besetzen wir nicht solitär, sondern jeder darf mal Süßigkeiten kaufen, jeder darf mal erlauben, dass länger Fernsehen geguckt wird. Jeder setzt auch mal was Unangenehmes durch.
Und ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, ne? Dass man ja da nicht so, ich habe das immer das All Seats Are Taken Prinzip genannt und ich finde, das ist auch unter Geschwistern so, ne? Wenn einer immer der so ganz Nette ist und so, dann wird der andere halt ein Rabauke, genau, weil der Platz ist nicht besetzt und der andere ist halt besetzt, da setze ich mich nicht drauf.
Genau, aber
und
man darf ja auch Karussell machen, jeder darf mal irgendwo sitzen.
Das ist voll wichtig, dass man es macht, sonst wird es, wie du sagst, ne? Sonst geht man so aneinander also hoch.
Ja. Und insofern ist die Frage jetzt für diese Mutter eine interessante, wenn sie mal einen ruhigen Mann mit ihrem Moment erwischt, wenn sie mal einen ruhigen Moment mit dem Mann erwischt, mal das zu fragen, zu sagen, was an meiner Erziehung macht dich eigentlich nervös? Mhm. Also wieso glaubst du, du müsstest da so streng durch? Und was an deiner Strenge zwingt mich dazu, immer in Schutz zu kommen? Und wollen wir das? Sind wir uns da gegenseitig eigentlich eine Hilfe und Stütze? Oder machen wir uns gegenseitig nervös? Und jetzt so, wie sich diese Mail liest, hört es sich so an, als ob dem Vater tatsächlich ein bisschen Entwicklungswissen fehlt über Kinder. Also was können 2- und 5-Jährige überhaupt schon verstehen an Konsequenzen? Und eins von meinen Lieblingsthemen, hat der Vater eigentlich den Unterschied zwischen einer Strafe und einer Konsequenz klar? Und es ist ein weites, weites Feld, manchmal auch, wie Eltern ihre eigenen Kinder erziehen, um nicht in Opposition zu ihren Eltern zu gehen und sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen, was vielleicht bei mir echt schrottig gelaufen ist. Nach dem Prinzip, die hat mich auch nicht umgebracht, ne? Und wo Eltern manchmal so sehr anders erziehen als ihre Eltern, weil sie es als so schrecklich empfanden, dass sie es auch schon wieder übertreiben. Mhm. Aber die eigene Herkunft und die eigene Erziehung lohnt sich mal drauf zu gucken, was da dran war gut und hat mich echt weitergebracht und was da dran kann ich auch weglassen. Hätte auch ohne ganz gut funktioniert. Das ist immer dieser Satz, ja, mir ein paar Ohrfeigen auch nicht geschadet. Kann sein, dass sie nicht geschadet haben. Haben sie denn geholfen? Mhm. Und wenn sie nicht geholfen haben, dann kann man sie auch weglassen.
Das ist richtig. Ja, finde ich total nachvollziehbar. Ich habe gerade so in meinem Kopf dieses Gefühl von, wie können die denn jetzt in so einem, also ich irgendwie glaube ich, dass dieser Mann wahrscheinlich echt Probleme hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und wie kann man diese Bildungslücke irgendwie auch stopfen? Also im Sinne von, ich guck mal, die Frau hört unseren Podcast, die hört sich genau an, was sagen wir darüber, was sagst du darüber, was sagen Experten und Expertinnen über bestimmte Themen. Das heißt, die ist gebildeter wahrscheinlich in dem ganzen Ding. Und jetzt trifft sie auf einen Mann, der sich nicht weiterbildet, der aber sehr selbstbewusst ist und der meint, er wüsste, wie es geht. Und das kann, ich stelle mir das so wahnsinnig frustrierend gerade vor, wenn man ja sich gebildet hat, wenn man was investiert hat, wenn man sich hinterfragt hat, reflektiert hat und vielleicht auch Glaubenssätze über Bord geworfen hat. Und dann trifft man immer wieder auf dieses Gestern, auf dieses, wie es meine Eltern gemacht haben, das, wie ich es vielleicht intuitiv gemacht hätte, aber was nicht gut ist. Wie kriegt man jemanden dazu, dass er sich mit sowas dann doch mal auseinandersetzt, wenn mal abgesehen von so einer Beziehungsberatung und Erziehungsberatung, was kann man tun, um jemanden da zu motivieren?
Relevanz schaffen.
Mm. Bitte spezifizieren Sie.
Naja, also für gewöhnlich setze ich mich erst in Bewegung, wenn es für mich eine Bedeutung hat. Und die Relevanz zu schaffen wäre zum einen zu sagen, ich habe Schwierigkeiten in unserer Beziehung und Schwierigkeiten, dich zu unterstützen. Das ist schlimm. Wenn das auch für ihn schlimm ist, dann bekommt es eine Relevanz. Oder zu sagen, das kann ich so nicht mittragen. Oder zu sagen, das, was du da tust, glaube ich, schadet unseren Kindern. Wir sind über den Punkt hinaus, dass ich es mittragen kann. Also in dem Moment, wo bei ihm ankommt, hoppla, das war mir nicht klar. Und hoppla, das wollte ich nicht. Oder hoppla, das wird jetzt aber brenzlig. Deswegen muss er nicht gleich mit Trennung drohen, ne? Aber ich würde jetzt mal rauslesen, dass sie ein Störgefühl hat und er nicht. Mhm. Sondern er nur sagt, das Störgefühl ist, dass du eine Memme bist. Ich mache das ja ganz gut mit den Kindern und ihnen das Weinen der Kinder beispielsweise nicht als störend auffällt, weil er es für normal hält, dass Kinder weinen, wenn sie ausgeschimpft werden. Und die Mutter sagt, nee, das ist nicht mehr, also A, kein sinnvolles Ausschimpfen und B, ist da auch kein Lerneffekt für die Kinder drin. Ich habe da wohl ein Störgefühl, weil ich auch glaube, dass es deine Beziehung zu den Kindern stört. Mhm. Relevant könnte zum Beispiel sein, zu sagen, sag mal, Was für eine Beziehung wünschst du dir zwischen dir und den Kindern?
Ja.
Und da meinst du, willst du, also hast du eigentlich eine Idee davon, dass man sich vertrauen könnte, lieb haben könnte, also wie Geborgenheit entsteht, oder sagt er, hatte ich zu meinen Eltern auch nicht, weiß nicht, wovon du redest.
Mhm.
Aber das könnte relevant sein. Welche Wünsche habe ich für mich und die Kinder? Welche Wünsche habe ich für dieses Familienleben?
Mhm.
Und kann ich den Wunsch meiner Frau hören, dass wir beide in ein gutes Verhältnis zu den Kindern eintreten? Oder, Fragezeichen, denkt er, er müsste die Luschigkeit seiner Frau ausgleichen?
Ja, weil
also ohne, dass sie luschig ist, sondern Kinder. Nur...
Nein, ich habe es total verstanden. Ja, ja, aber das wird ja sein Ansinnen sein. Ne? Das sagt er ihr ja auch. Ne? Sie sei zu inkonsequent. Aber auch da sehe ich auf jeden Fall eine Bildungslücke, denn Konsequenz und Strafen sind nicht unbedingt dasselbe. Und da
sind gar nicht dasselbe.
Nein, genau, sind gar nicht dasselbe. Aber Trennung fand ich ein gutes Stichwort. Was mache ich denn jetzt, wenn ich das jetzt höre und denke, ja, mein Mann und ich, wir sind längst getrennt, weil wir das oder ganz andere Dinge gar nicht zusammen ausgehalten haben. Ich muss jetzt aber oder ich will den Kindern den Vater ja auch nicht nehmen oder den Kindern die Mutter auch nicht nehmen. Und ich muss damit klarkommen, dass die Kinder bei dem bei der Erziehungsperson sind, die vielleicht so agiert, wie ich das überhaupt nicht möchte mit meinen Kindern. Und ich bin nicht mal dabei. Wie geht man damit um? Da kann man ja nicht mehr kommen mit Partnerschaft.
Nee, das ist eben, das muss man schlucken. Punkt. Und dann kann ich mir Mühe geben zu sagen, Kinder, wenn ihr bei mir seid, darf ich mir sicher sein, dass ihr hier etwas mitbekommt, was euch durchs Leben trägt, und das, was bei dem anderen Elternteil passiert, das können wir hier gerne besprechen. Ich kann euch eine Meinung zu sagen oder ich kann euch da ein Gegenmodell für bieten und wir können uns überlegen, wie kommt ihr gut damit zurecht, wie es in der anderen Zeit läuft. Und da diese feine Linie zu wahren, dazwischen den anderen Elternteil nicht zu diskreditieren und auch die Beziehung, die die Kinder zu dem anderen Elternteil haben, nicht zu gefährden oder nicht zu beschädigen und trotzdem einen deutlichen Punkt zu haben, zu sagen, das kann gut sein, dass eure Mutter 5 Stunden Fernsehen am Tag super findet. Ne? Für Mama ist das auch schön. Hier bei mir machen wir das nicht. Und das kann gut sein, dass bei eurem Vater ihr ständig Fastfood futtert und keine Ahnung was macht. Hier bei mir tun wir das nicht. Und ja, so findet Papa das gut. Und wenn es dich stört, weil du mittlerweile größer bist, dann entweder nimmst du dir was mit von hier oder du kochst dort oder du sagst deinem Vater sehr deutlich, du möchtest das nicht. Das kann ich nicht, weil dann hat er mich nicht mehr lieb. Sagen, in Ordnung. Und wenn du darüber Sorge hast, kann ich dir sagen, der hat dich immer lieb und.
Mm.
Und weißt du was, Mausi, guck mich mal an, von einem Wochenende kein Gemüse essen, fällst du auch nicht tot um. Aber das ist wirklich, das finde ich echt nicht leicht für Eltern, das auszuhalten. Braucht echt viel Fingerspitzengefühl und viel, viel, viel tiefes Einatmen, um Shanti singen und sagen, ich kann es nicht ändern, ich muss es in mein Vertrauen in die Entwicklung meines Kindes geben.
Wie ist denn es um dieses Vertrauen gestellt? Also aus deiner Sicht, wie würdest du sagen, dass ein Elternteil, das sehr reflektiert und das sehr, sehr besonnen hinkriegt mit der Erziehung, dass dieses eine Elternteil reicht? Oder kann ein Elternteil, das es nicht tut, viel kaputt machen?
Ja, das ist jetzt so eine...
Ja.
Das ist so eine Frage.
Ja, ich frage mich das wirklich. Ne?
Ja,
also,
ich will das mal vorsichtig beantworten, ja, weil ich es auch nicht überdramatisieren möchte. So. Also grundsätzlich kann man sagen, ein Elternteil, das das Kind ausstattet, reicht. Mal schön groß an alle Alleinerziehenden. Ne? Das reicht. So, und dann gibt es einen anderen Elternteil von mir aus, die eine Spur hinterlassen. Das gehört zu einer normalen Biografie dazu. Und dann gibt es Elternteile, die ernsthaft schädlich sind. So, wenn ich glaube, dass das andere Elternteil ernsthaft schädlich ist, ich sage jetzt mal sehr grob, ja, dann sollte ich das Weite suchen zugunsten meines Kindes. Wenn ich glaube, dass es wirklich schädlich ist, das ist dann immer eine Frage fürs Familiengericht.
Mhm.
Dann, wie weit, glaube ich, ist der Schutz meines Kindes notwendig? Jetzt will ich eine große Einschränkung dazu machen, ja? Dass, also wir neigen dazu, den anderen Elternteil nach der Trennung zu verteufeln. Und dann neigen wir Mama auch dazu, Kleinigkeiten für viel schlimmer zu halten, als sie wirklich sind. Und die Familiengerichte ächzen und stöhnen unter Elternkonflikten, die nicht geklärt sind, die auf Rücken der Kinder ausgetragen werden. Und wo dann, finde ich, Mama, auch Mücken zu Elefanten aufgepustet werden. Wo ich sagen muss, ich muss vielleicht aushalten, dass das gut sein kann, dass meine Kinder beim anderen Elternteil sind und die Mutter samstags abends 2 Bier trinkt, wenn die Kinder da sind. Deswegen ist sie keine Alkoholikerin. Deswegen sind die Kinder nicht von Sucht bedroht. Das ist in Ordnung. Vielleicht nicht das, was ich mir wünsche, aber das ist in Ordnung. Und in der Gemengelage, ne, zwischen eine echte Gefahr identifizieren und dann auch zu Hilfe zu rufen und zwischen, okay, die andere macht es anders, als ich es cool finde, aber so ist es. Das ist, glaube ich, braucht viel, viel Selbstreflexion. Und ich finde, es gibt in Deutschland überall kostenfreie Beratungsstellen. Da kann man hingehen. Da kann man sich nochmal kalibrieren und gemeinsam überlegen. Ja. Und aufzupassen, nicht so sehr ins Drama zu gehen. Mhm. Und das, finde ich, ist auch jetzt in diesem Fall so. Also ich sag mal, bei uns, mein Mann ist ein Süßigkeitenmonster. Es ist wirklich schrecklich. Und der, finde ich, hat die Kinder immer relativ unreflektiert mit Süßigkeiten versorgt. Was bei mir dazu führt, dass meine Kinder sagen, ja, du magst das, du findest es bloß lecker, weil es gesund ist. Das ist zu, dazu hat das geführt, was ja nicht stimmt. Ich esse ja auch keine Süßigkeiten. Mhm. Ich komme aber gar nicht dazu, den Kindern Süßigkeiten anzubieten, weil ich immer denke, das geht nicht. Irgendwer muss ja dafür sorgen, dass die Gurke gefuttert wird. Das finde ich nervig, aber aushaltbar. Mhm. Ja, und führt immer mal wieder dazu, dass ich gequakt habe, aber aushaltbar. So, in Klammern, wenn ich nicht da war, hat mein Mann die Kinder brav mit Gemüsepfannen versorgt.
Ja, so, ach, so viel zum
Kollisionsprinzip. Ja. Das finde ich in diese, also das ist nervig, aber okay. Ne? Diese Mail hört sich an wie, das hat den Rahmen von nervig verlassen. Es geht in den Bereich von, ich sehe da einen Schaden für unsere Kinder und mir geht es nicht gut. Da, finde ich, braucht man braucht man nicht mit Geduld reagieren.
Und trotzdem glaube ich, dass anstatt in die Situation zu gehen, danach einen guten Moment abzupassen und mit wenigen Worten, mein Mann sagt mir immer, wenn du es mit 20 Worten gesagt hättest, dann hätte ich verstanden, was du meinst. Ja. Ich glaube, dazu tendieren wir dann manchmal auch, wenn wir aufgewühlt sind, also wir, damit meine ich Menschen, dann zu viele Worte uns erklären und dann dieses, ich will dich ja nicht, no offense, aber, das ist dann direkt, dann geht der andere direkt in Defensive und in Abwehrhaltung. Das kann ich nicht machen, aber einen guten Moment abzupassen, indem ich sage, guck mal, weißt du, warum ich die Situation eben echt schwierig fand? Und das dann ganz kurz und knapp einmal zu sagen und den anderen dann auch mal allein mit den Gedanken zu lassen.
Ich glaube, es geht auch, weil du da vorhin so lange darüber gesprochen hast, die Idee von, ich bleibe jetzt mal bei Müttern, ich weiß mehr als du. Hm. Die ist für dann in dem Fall Väter echt nervig. Mich halt mal deine kluge Klappe. Ne? Mhm. Und ich finde, es geht in dem Fall auch gar nicht darum, ob sie, also glaube ich, vielleicht ist es ein Zugang für diese Mutter zu sagen, es geht nicht darum, dass ich es besser weiß. Es geht darum, dass ich etwas nicht will. Also geht nicht darum zu sagen, eine Zweijährige kann das gar nicht und sieh doch mal ein, dann fühlt das Gegenüber sich manchmal geschulmeistert und geht in Widerstand, sondern zu sagen, ich will in diesem Haus so ein Geschrei nicht. Ich will in diesem Haus, mir ist das wichtig, also es wegzunehmen von den Kindern und seiner Unfähigkeit, die Kinder zu erziehen und es hinzunehmen zu ich und du und wir miteinander. Ich möchte sowas nicht bezeugen, ich möchte sowas nicht mittragen. Das ist wahrscheinlich für ihn zugänglicher.
Ja.
Genau.
Und vielleicht auch ein Werteabgleich. Was sind so die 3 Werte, die du unseren Kindern mitgeben möchtest? Was sind die 3 Werte, die ich unseren Kindern
mitgeben möchte? Aber ich sage dir, das Verrückte ist, ich nehme an, die sind sich in ihren Werten einig, sonst hätten sie sich wahrscheinlich als Paar nicht gefunden.
Die Frage, meinst du, dass man sich da immer so einig ist?
Ja, häufig. Mhm. Und das ist das Interessante, der größte Streit in Beziehungen, Geld und Kinder. So. Ich nehme an, die sind sich beide einig, dass unsere Kinder sicher sind, dass die, keine Ahnung, in der Welt zurechtkommen. Und die Frage, wie kommen wir dahin, ist der große Unterschied. Und die glauben an unterschiedliche Lernmechanismen und auch an unterschiedliche Fragen von, was ist mein Anteil daran? Aber ich nehme an, wenn die würden die beide sagen, dass die Kinder sich geliebt fühlen, ich nehme an, da sind die sich einig drüber. Das macht es ja so verrückt manchmal.
Aber dann nennen wir es nicht Werte, sondern Erziehungsziele. Was ist mein Erziehungsziel, was ist dein Erziehungsziel? Und da gibt es schon Unterschiede. Das haben mein Mann und ich haben das mal gemacht. Wir haben jeder die Top 3 Erziehungsziele mal aufgeschrieben und haben sie uns gegenseitig mal kurz erklärt. Warum will ich, dass das Kind das und das lernt? Das war total erhellend für uns beide. Und das ist immer noch sowas, was trägt in einem Streit, dass man sagt, aber hör kurz zu, weißt du, warum mir das so wichtig ist? Du weißt noch meine Top 3 Erziehungsziele und das torpedierst du damit. Oder andersrum zu sagen, ich verstehe, warum du das machst. Das zahlt auf dein Erziehungsziel so und so ein. Es torpediert aber an der Stelle meins. Oder eben auch das andere zu sagen, du hast doch das Erziehungsziel. Ich wollte dich daran erinnern.
Ja, aber ich glaube, weißt du, so wie ich diese Mail lese, und das kann man total gut machen, also super. Aber ich glaube, so wie ich die Mail verstehe, geht es ihr um die Art und Weise, wie der Vater die Beziehung zu den Kindern gestaltet. Und dass sie die Beziehungsgestaltung hart und kalt findet. Und das kann, also interpretiere ich, das kann sie nicht aushalten. Sag ich, wie kann ich dich lieben, wenn du unserem gemeinsamen Liebesobjekt, nämlich den Kindern, mit so einer Kälte begegnest?
Aber das kann sie schon auch reframen, oder?
Ja, aber will ich dann in deinem Team spielen?
Nur wenn sie das Erziehungsziel dahinter kennt und ich schätze, also jetzt mal in die Glaskugel gesprochen, ich schätze, das Erziehungsziel dahinter ist, die kompetent und stark in die Welt zu schicken. Wenn sie das kennt, finde ich, kann das für sie auch noch mal ein bisschen Entspannung bedeutet, weil sie dann eben nicht Lieblosigkeit rein interpretiert. Das ist nämlich, glaube ich, das Schlimmste, wenn du denkst, mein Mann ist hier lieblos den Kindern gegenüber. Es ist aber, wenn er denkt, dass er auf diese komische Art und Weise zu starken, kompetenten Kindern, die der Welt gewachsen sind, kommt, kann ich das irgendwie vielleicht ein bisschen anders für mich empfinden. Und kann es auch den Kindern sagen, wenn die älter sind, werden die auch mal kommen und sagen, Papa ist so doof. Dann kann man sagen, ich verstehe das, ich bin auch nicht einverstanden mit der Situation, aber was dahinter steht, ich weiß, dass es Papa ganz wichtig ist, dass ihr später bla bla. Ich finde, das macht was aus und das macht auch was mit der Beziehung von Kind und Vater dann aus, wenn ich als Mutter verstehe, dass hinter all dem eigentlich Liebe steckt. Und das unterstelle ich dem Vater jetzt einfach mal.
Er steckt bestimmt, also ja, würde ich sagen, für eine runtergekochtere Situation. Ja. Ja, finde ich blöd, dass er das macht, aber komm, geschenkt, was soll's, ne? Genau. Sag mal, mein Mann und ich kommen beide aus prekären Verhältnissen, ne? Und bei uns gab's nie genug Wurst, nie. Man muss irgendwie immer gucken, dass man ein Stück Salami abkriegt. Sodass ich unseren Kindern immer erlaubt habe, Käse und Wurst, geh in den Kühlschrank, stopfst rein. Mit Duffy Wurst pur, ja.
Ja.
Mach.
3 Scheiben.
Genau, und mein Mann das gar nicht aushalten kann. Sagen, nee, das Brot muss immer noch 50 cm dick sein und obendrauf kommt eine hauchdünne Salami. Genau, das führt zu unterschiedlichen Verhaltensweisen. Und der Frage davon, kann ich verstehen, warum du etwas erlaubst, was ich richtig bescheuert finde oder warum du auf etwas bestehst, was ich echt gagaballa finde. Da gebe ich dir total recht. In dem Fall hier ist die Mutter ja in Not und sagt, das ist für mich nicht tragbar.
Ja.
Und wenn ich die Ziele 100-mal verstehe, das ist scheiße. Und da würde ich ihr total Wind in den Rücken pusten und sagen, ja, geh es an, sprich es an, sorg dafür, dass ihr Unterstützung bekommt.
Punkt. Gut. Ja, ich hoffe, wir haben die Mail gut beantwortet. Ich hoffe, wir haben auch alle anderen abgeholt, die das kennen. Und ich glaube, das sind sehr, sehr viele. Und ich kenne es und Elke kennt es auch. Ich finde, das ist schon sehr beruhigend.
Na, also ganz ehrlich, wenn ich jemanden finden würde, die genauso erzieht wie ich, dann wäre ich ja ich. Das gibt es ja gar nicht.
Ich will man ja nicht ins Bett am Ende.
Also jede von uns, also auch wenn es sich manchmal ähnelt, aber wir sind so unterschiedlich und Erziehung ist Beziehungsgestaltung. Ja. Wer bin ich und in was für eine Beziehung lade ich mein Kind ein? Und das ist von Person zu Person zu Person unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass man Eltern findet, die es gleich machen. Das wäre auch schade. Dann würde dem Kind 50% fehlen. So ein Unsinn.
Ja, richtig so. Okay, aber in dem Fall einmal zur Beratung.
Absolut.
Ja, dann würde ich sagen, nächsten Donnerstag geht's weiter bei uns mit einer neuen Folge Elterngespräch. Wenn ihr Fragen, Kritik, Themenwünsche, irgendwas habt an mich, an Elke, dann schreibt uns an podcast@eltern.de. Und uns bleibt zu sagen, tschüss.
Und alles Liebe aus Hamburg.